Kreativ. Love is on air. Das Magazin rund um Sex, Liebe und Aufklärung.
Hier bei CT das Radio.
Und damit einen guten Abend zusammen. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Mein Name ist Riemle Hahn und ich darf euch durch diese wirklich pickepackevolle Sendung begleiten. Und die ist gleichzeitig unsere letzte Sendung in diesem Jahr. Wir nähern uns der längsten Nacht des Jahres. Am 23. 22. Dezember, so um den Dreh, ist es soweit. Und ja, das Thema Dunkelheit spielt bei uns heute auch eine Rolle. Aber ein bisschen vorweihnachtlich-festlichen Flair haben wir euch natürlich auch mitgebracht. Deswegen würde ich sagen, wir starten ganz entspannt in diese Sendung. Mit ein bisschen Weihnachtsstimmung.
Santa Baby, just slip a sable under the tree for me. Been an awful good girl, Santa Baby. So hurry down the chimney tonight. Santa Baby, a 54 convertible to light blue. I'll wait up for you, dear Santa Baby. So hurry down the chimney tonight. Think of all the fun I've missed. Think of all the fellas that I haven't kissed. Next year I could be just as good if you check off my Christmas list. Santa Baby, I want a yacht, and really that's not a lot. Been an angel all year, Santa Baby. So hurry down the chimney tonight. Santa honey, one little thing I really need, the deed to a platinum mine, Santa Baby. So hurry down chimney tonight. Santa cutie, and fill my stocking with a duplex and checks. Sign your X on the line, Santa cutie, and hurry down the chimney tonight. Trim my Christmas tree with some decorations bought at Tiffany. I really do believe in you. Let's see if you believe in me. Santa Baby, forgot to mention one little thing, a ring. I don't mean on the phone, Santa Baby. So hurry down the chimney tonight. Hurry down the chimney tonight. Hurry tonight.
Sex History.
Unangenehme Pfiffe und anzügliche Sprüche, für viele gehört Catcalling mittlerweile zum Alltag. Viel machen konnten Betroffene dagegen bisher nicht. Im Bundestag wird jetzt allerdings über eine Strafbarkeit debattiert. Fiktivreporterin Maike hat sich damit auseinandergesetzt.
Stellen wir uns einmal folgende Situation vor. Ihr sitzt mit euren FreundInnen auf dem Boden eures Zimmers. Ein paar Spaßgetränke sind bereits leer. Gute Musik dröhnt aus der Box und die Outfits stehen. Minirock und Partyoberteil. Auf dem Weg zum Club ist die Stimmung auf dem Höhepunkt. Doch dann kommt euch eine Gruppe Männer entgegen. Sie pfeifen, klatschen und rufen euch abstößige Kommentare hinterher. Mit gesenktem Kopf lauft ihr weiter zur Party. Die Stimmung ist zwar jetzt etwas gedrückt, aber gegen solche Situationen kann man ja eigentlich eh nichts machen. Das ist eine typische Situation des Catcalling. Nach Duden wird Catcalling als sexualisierte Kommentare, Pfiffe und ähnliches gegenüber Fremden, zumeist weiblichen Personen, eingeordnet. Aber ist das nicht strafbar? Bundestagsabgeordnete der SPD, Sonja Eichwede, hat das einmal juristisch für uns eingeordnet.
Momentan ist es in der Tat so, dass eine persönliche Herabwürdigung vorliegen muss beim Tatbestand der Beleidigung. Das heißt, wenn in Deutschland jemand beleidigt wird, dann kann ich das auch strafrechtlich belangen. Da habe ich auch ein starkes subjektives Tatbestandsmerkmal natürlich. Bei verbalen sexuellen Belästigungen wird aber in der Regel, das hat der BGH festgestellt in der Rechtsprechung 2017, nicht eben von einer persönlichen Herabsetzung ausgegangen. Da ist ja dann meistens sexuelle Äußerungen entsprechend sind.
Also Kopfhörer rein und die demütigenden Aussagen einfach ignorieren? Genau das möchte die SPD gerne ändern. Im Koalitionsvertrag der aktuellen Regierung ist geregelt, dass das Strafgesetzbuch modernisiert und angepasst werden sollte. Nach ihnen gehört die Erweiterung des Tatbestands der sexuellen Belästigung um eine verbale Komponente definitiv dazu. Aber kann dann nicht eigentlich jeder etwas peinliche Flirtversuch direkt unter Strafe gestellt werden?
Sehr wichtig hierbei ist die Erheblichkeitsschwelle, dass es hier eben nicht um Nachpfeifen oder vielleicht um missglückte oder ungewollte Komplimente geht, sondern wirklich um eine Belästigung.
Auffällig ist außerdem, dass bei der verbalen sexuellen Belästigung zumeist Frauen die Opfer sind. Das ist zwar typisch für sexuell motivierte Straftaten, zeigt allerdings auf, wie sehr uns patriarchale und antifeministische Strukturen immer noch bestimmen.
Wir brauchen, wie es jetzt bei der Debatte auch zurzeit stattfindet und generell an Schulen, aber auch in Jugendclubs, eine gesellschaftliche Debatte darüber, was okay ist und was nicht. Und dass man eben das Selbstbestimmungsrecht, das sexuelle Selbstbestimmungsrecht der Frau, was hier auch betroffen ist, eben bei diesen erheblichen verbalen sexuellen Belästigungen auch achtet. Also eine gesellschaftliche Debatte darüber, wie man sich verhält und wie man andere Personen nicht verletzt.
Diese Strukturen werden sich vermutlich nicht von heute auf morgen ändern. Ein Straftatbestand würde aber für eine größere Abschreckung sorgen. Solange dieser noch nicht erreicht ist, hilft es aber trotzdem, demütigende Aussagen anzuzeigen, da diese laut Eichwede Überschneidungen mit dem Straftatbestand der Beleidigung haben können.
Auch wenn sie ins Leere geht, eine Anzeige kann schon allein dafür wichtig sein, um mehr Menschen für das Thema zu sensibilisieren. Und wer weiß, vielleicht ist die Modernisierung des Strafgesetzbuchs gar nicht mehr allzu lange hin.
Sleeping.
Story.
Jetzt sprechen wir über einen Museumsbesuch der etwas anderen Art. Die Ausstellung ist nämlich erst ab 18 Jahren zugänglich, ist in Museen sonst eher ungewöhnlich. Klingt also ein bisschen skurril, aber gleichzeitig auch nach einem sehr passenden Thema für uns. Unsere Fiktivreporterin Charlotte erzählt, was sich dahinter verbirgt.
Überall in Düsseldorf hängen Banner und Plakate. Darauf steht in einer pinken, verspielten Schrift Sex Now. Viel mehr erfährt man zunächst nicht. Schnell wird klar, es handelt sich um eine Ausstellung rund um das Thema Sex. Und mehr können die Plakate auch gar nicht verraten, ohne den Jugendschutz zu umgehen. Als Reporterin musste ich die Ausstellung natürlich selbst besuchen. Also zack rein, ein Ticket erwerben und los geht's. Der erste Raum ist gefüllt mit allem, was irgendwie zu dem Thema gehört. Kultur, Medien, Kunst, sogar Politik. Untermalt wird das Ganze von einem leisen Plätschern. Klingt wie ein Springbrunnen, sieht ein bisschen so aus, doch tatsächlich sprudeln dort Vulven und Penisse in regelmäßigen Abständen. Raum 1 wirkt zunächst etwas unsortiert, zeigt aber schnell, Sex steckt wirklich überall drin. Weiter geht's in Raum 2, der deutlich gemütlicher ist. Ohne Schuhe kann man sich in riesige Kuscheltiere legen und eine Fülle an zum Beispiel queerer Literatur betrachten und lesen. Danach folgt ein Raum mit besonders vielen phallischen Darstellungen. Eine Wand ist zum Beispiel übersät mit Dickpics. Schon ein wenig skurril, sich das mit fremden Menschen anzusehen. Mal mehr, mal weniger mutig trauen sich die Besuchenden hinzuschauen, zu diskutieren und auch mal etwas anzufassen. Jetzt wird die Ausstellung von Raum zu Raum nachvollziehbarer. Ein eigener Bereich widmet sich MeToo und am Ende des Gangs findet man einen abgegrenzten Abschnitt zum Thema Pornografie und Fantasien. Nach etwa anderthalb Stunden folgt dann Teil 2. Weiter geht es mit BDSM und zum Ende dreht sich besonders viel um moderne Medien und Sexualität. Man kann etwa in eine VR-Erfahrung eintauchen oder erotische Inhalte in Form von Kunst, Film und Audioaufnahmen betrachten. In Vitrinen sind verschiedenste Gegenstände ausgestellt, vom Satisfier-Kabel bis zum PlayStation-Controller. Again, Sex steckt wirklich überall drin. Sex Now lädt dazu ein, in einem öffentlichen Raum über ein Thema nachzudenken, was eigentlich nicht im öffentlichen Raum ist. Ziel ist es, vor allem die Besuchenden zum Nachdenken und Diskutieren anzuregen. Und das klappt, aber tatsächlich wirkt alles etwas unsortiert und vielleicht sogar auch überfordernd. Manchmal stellte ich mir die Kuration so vor. Und hier steckt noch Sex drin und hier auch noch. Ich fand es allgemein etwas wirr. Besonders gefallen hat es mir zu sehen, wie die Besuchenden an das Thema herantreten. Manchmal ganz vorsichtig und manchmal offen und sogar offensiv. Und egal, ob man Sex hat oder nicht haben möchte, das Thema geht uns alle etwas an. Und deswegen ist ein Besuch der Ausstellung auch eine Empfehlung von mir. Ü18 natürlich.
Ja, wie ich es gesagt habe, ein wieder mal richtiges Fiktivthema. Falls euch die Ausstellung jetzt angesprochen hat, dann könnt ihr sie noch bis zum 3. Mai im NRW-Forum in Düsseldorf besuchen. Ist also noch genug Zeit. Ein bisschen nostalgisch werde ich auch bei dem nächsten Song. Den haben wir am Anfang echt viel gespielt. Und jetzt lange nicht mehr, wird also höchste Zeit mal wieder für Sex von 1975.
Yeah, it looks so good.
Kinderfilme zu schauen, das kann richtig nostalgisch sein. Doch der erwachsene Blick auf die alten Filme der Kinderhits ist manchmal eher ernüchternd als alles andere. CT-Reporterin Greta Hettesheimer kommentiert die sexualisierte Darstellungsweise von weiblichen Schauspielerinnen.
Ein aufgezwungener Kuss und abwertende Kommentare gegen Frauen in Kinder- und Jugendfilmen? Das sollte meiner Meinung nach nicht passieren. Bei Bibi und Tina, Jungs gegen Mädchen, werden sexistische Kommentare praktisch die ganze Zeit gemacht. Die Mädchen werden von den Jungs als schwach, nervig und inkompetent dargestellt, während die Jungs sich selber als stark, mutig und die Sieger sehen. Worin sie siegen? Praktisch in allem, denn sie wurden ja als Mann geboren. Auch ein sexueller Übergriff wird gezeigt. Die Hauptperson Bibi wird von einem Jungen gegen ihren Willen geküsst. Und als sie deutlich macht, dass sie das nicht möchte, wird sie in einer gefährlichen Situation von dem gekränkten Jungen hilflos zurückgelassen. Er bestraft sie dafür, dass sie ihn nicht wollte, und sein Verhalten hat praktisch keine weiterreichenden Folgen. Kinder und Jugendliche sehen diese Filmszenen und lernen, dass sexuelle Belästigung anscheinend keine Konsequenzen hat. Doch nicht nur übergriffiges Verhalten wird in Jugendfilmen verharmlost, sondern auch die Sexualisierung von jungen Mädchen. Frauen und junge Mädchen werden in Kinder- und Jugendfilmen schon grundsätzlich weniger gezeigt als männliche Figuren, sagt die Medienpädagogin und Medienwissenschaftlerin Maya Götz in ihrem Aufsatz von 2019. Ihre Analyse von über 26.000 Figuren aus dem Kinderfernsehen weltweit zeigt, dass 68% der Hauptfiguren männlich und nur 32 weiblich sind. Die weiblichen Hauptfiguren haben zudem auch doppelt so häufig einen Mentor, der sie leitet. Dieser ist fast immer männlich. Mädchen scheinen also nicht nur inkompetenter als Jungs zu sein. Ich habe auch oft das Gefühl, dass es das eine Quotenmädchen in der Jungsgruppe gibt, die dann am Ende des Films die feste Freundin von einem der Jungs wird. Wie zum Beispiel Maria in Die Vorstadtkrokodile oder Vanessa bei den wilden Kerlen. Ihre Daseinsberechtigung im Film besteht also darin, dass sie zu einem Mann gehört. Welches Bild wird da bitte jungen Mädchen vermittelt? Und wenn es Serien und Filme gibt, in denen weibliche Figuren im Vordergrund stehen, müssen diese meist sexy sein. Sei es der langsame Kameraschwenk über das nackte Bein und den sonst auch kaum bekleideten Körper in Winx Club oder nasse, hautenge Klamotten, die Vanessas Teenager-Figur in Den wilden Kerlen betonen. Weibliche Figuren müssen begehrenswert sein, egal ob fiktiv oder echt, minderjährig oder nicht. In einer Studie vom Gina Davis Institute of Gender in Media von den Wissenschaftlerinnen Dr. Lacey Smith und Crystal Aline Cook in 2008 wurden ca. 4000 Figuren in Kinder- und Jugendfilmen analysiert. Es wurde deutlich, dass extreme Dünnheit und aufreizende erotische Kleidung bei weiblichen Figuren 5-mal häufiger vorkommt als bei männlichen. Die Objektifizierung und Sexualisierung des weiblichen Geschlechts wird Generationen von Heranwachsenden vorgesetzt, in einer Art und Weise, die für Kinder auf den ersten Blick nicht zu erkennen ist. Filme prägen uns und sollten deswegen keine sexistischen Bilder reproduzieren. Ich finde es abstoßend, wie sexualisiert junge Frauen und Mädchen in Kinderfilmen dargestellt werden. Frauen existieren nicht zur sexuellen Befriedigung von Männern. Und gerade in Kinderfilmen hat das nichts verloren.
Das war ein Kommentar von Greta Hettesheimer.
A cold bed full of scorpions, the venom stole her sanity. And if you'd never called for me, I might have lingered in purgatory.
locked inside my memory, and only you possess the key. No longer drowning and deceived, all because you came for me.
Im Monat veranstaltet die Elzhilfe Bochum im Fluid, kennt ihr bestimmt, die Queer Poetry Gala. Hanna und Sven sind hier bei mir im Studio. Hallo ihr beiden.
Hallo. Hallo.
Sven, du bist Moderator bei der Queer Poetry Gala. Was kann ich mir unter dieser Gala vorstellen? Einen klassischen Poetry Slam, nur ein bisschen bunter?
Quasi. Ich sag immer, im Gegensatz zu einem herkömmlichen Poetry Slam gewinnen hier alle, weil es gibt keinen Wettbewerb. Ich interviewe die Leute auf der Bühne und auf der Bühne sind nur queere Menschen. Im Publikum sind auch Allies erlaubt.
Was macht die Gala sonst noch so besonders? Ich könnte ja sonst auch bestimmt in Dortmund oder Essen was finden. Warum soll ich nach Bochum kommen?
Auf jeden Fall. In Dortmund und Essen gibt es auch eine Queer Poetry Gala. Ich finde, die Queer Poetry Gala zeichnet vor allem aus, dass im Gegensatz zu herkömmlichen Poetry Slams, wo ich auch schon sehr viel unterwegs war, diese Szene ist super vor Ort, aktiv, involviert. Es sind viele Menschen da, die so kurz bevor sie auftreten, immer erst ihren Text fertig bekommen, so weil eine queere Menschen auch oftmals neurodivergent sind und dementsprechend ein bisschen zeitblind. Und das finde ich halt sehr schön, dass immer so eine Momentaufnahme, so die Magie von dem, was jetzt gerade passiert in deren Leben oder in unser aller Leben, wird aufgenommen und dann über die Bühne kanalisiert in ein bisschen Kunst. Beim Poetry Slam sieht man nur die Kunst, nur die Kunstcharaktere in Anführungszeichen. So, und durch die Interviews lernen die Menschen im Publikum quasi auch die Gespräche kennen, die wir im Backstage führen. Und das finde ich total toll.
Ja, das klingt nach einer ganz, ganz tollen Dynamik bei euch auf diesen Galas. Du hast gesagt, es gibt keinen Wettbewerb. Geht da nicht irgendwas verloren? Bei so einem Poetry Slam geht es doch eigentlich darum, dass am Ende jemand gewinnt, oder?
Das ist richtig. Und lass mich dir einmal und den ZuhörerInnen allen so das Geheimnis von Poetry Slam lüften. Das ist alles nur ein Effekt, um Menschen anzulocken. 99% der Fälle ist der Wettbewerb wirklich egal, außer wenn man, keine Ahnung, einen Titel hat und sich das dann in die Bio schreiben kann. Dann ist es auch eigentlich ziemlich egal, außer dass man was Neues über sich sagen kann. Der Wettbewerb, da fehlt nichts. Dadurch alleine, dass wir so, ne, ich auch selber als queerer Mensch, so meine Lebensrealität wiedergespielt bekomme, dass die Leute da eine gute Zeit haben, dass die Traditionen, die wir hier da so passieren lassen, irgendwie zur Anbindung führen.
Finde ich richtig schön. Gibt es so Rituale, die bei euch jeden Monat genau gleich stattfinden?
Auf jeden Fall. Ne? Falls ihr auch mal bei der Gala auftreten möchtet, dann könnt ihr mir eine E-Mail schreiben. Hey Hanna, weißt du, wie meine E-Mail-Adresse ist?
Nee, wie ist sie?
Das ist svenhensel@hotmail.de.
Und warum endet ihr auf Hotmail?
Na, ich bin ein
Hotmail.
Zum Beispiel. Es gab eine Zeit, da haben wir auch aus dem Publikum, ich habe immer gesagt so, hey, ne, mach ganz viel Lärm, macht Krach, schmeißt mit Stühlen. Aber bitte schmeißt wirklich nicht mit Stühlen, weil das Mobiliar war teuer. Da haben Leute kleine Schaumstoffstühle gebastelt und zum Werfen mitgebracht.
Hanna, du hast ein Praktikum bei der Elzhilfe Bochum gemacht und die Gala in dieser Zeit auch begleitet. Außerdem hast du daraus, ganz spannend, ein wissenschaftliches Projekt gemacht. Was genau hast du denn da untersucht?
Ich bin eigentlich erstmal sehr offen an das Ganze rangegangen und habe mich damit reingesetzt und Protokoll geschrieben. Dabei sind mir halt vor allem auch diese Traditionchen, die schon angeklungen sind, aufgefallen. Neben dem Hotmail-Ding gibt es noch die Winkprobe. Juhu! Und ganz, ganz viel Publikumsbeteiligung. Da habe ich mich so ein bisschen dran entlang gehangelt und untersucht, was ist das Potenzial dieser Gala, wie kann das die queere Community in Bochum bereichern.
Was würdest du sagen, ist so die spannendste Erkenntnis, die du daraus mitgenommen hast aus deiner Forschung?
Ich finde diesen interaktiven Aspekt total spannend und wie der halt eben durch diese Ritualhaftigkeit, die da auch entsteht, das wird Monat für Monat wiederholt. Die Menschen werden da richtig gut mit eingebunden und wie das dann eben dazu führt, dass so ein Gemeinschaftsgefühl entstehen kann, die Menschen sich gegenseitig empowern können und ja auch stärker nach außen treten können.
Ja, hat vielleicht schon was familiäres Fass dann, ne? Wenn man da jeden Monat die Leute sieht, mit denen man da den Abend genießen kann. Letzte Frage an euch beide. Hanna, du darfst anfangen. Was ist so dein Lieblingsmoment in der Gala?
Boah, ich finde alles ziemlich cool. Aber ich glaube, ich mag es tatsächlich am meisten, doch dann die Texte zu hören, eintauchen zu können in die Erfahrungen von anderen queeren Menschen, weil man kann immer auch etwas lernen. Das ist auch etwas, was ganz wichtig war, dass eben die Gala auch ein Raum ist, in dem man sich neues Wissen, neue Perspektiven auf die Welt aneignen kann.
Sven, bei dir?
Ich kann mich da nur anschließen. Ich liebe es am meisten, dass ich da den Menschen eine Ausprobierplattform bieten kann. Aber ich finde es auch super schön, dass eben all diese Traditionen, die wir da haben, die sind 90% davon organisch entstanden. So, dass es eben diese Magie von dem Plötzlichen, von dem Moment, von dem Jetzt, das einzufangen und das einfach zu wiederholen. Ich sage immer, ich würde auch Show machen, wenn niemand zuhören würde. Aber umso schöner, dass Leute zuhören und das mitgestalten und daraus was ganz Tolles machen, was alleine nicht passiert wäre.
Vielen Dank euch beiden. Die Queer Poetry Gala einmal im Monat im Fluid. Danke Hanna, danke Sven, dass ihr da wart.
Gerne.
Gerne.
Hold my hand, everything will be okay. I heard from the heavens that clouds have been gray. Pull me close, wrap me in your aching arms. I see that you're hurting. Why'd you take so long to tell me you need me? I see that you're bleeding. You don't need to show me again. But if you decide to, your head, look into my wishful eyes. That fear that's inside you will lift, give it time. I can see everything you're blind to now. Your prayers will be answered. Let God whisper how to tell me you need me. I see that you're bleeding. You don't need.
Die halbe Sendung ist rum. Hier sind die Neuigkeiten aus der Sexwelt.
mit Maike Ahrens. Der Staat Polen muss gleichgeschlechtlich geschlossene Ehen anerkennen. Das berichtet die Tagesschau. Der Europäische Gerichtshof hat am 25. November entschieden, dass eine Ehe, die innerhalb der Europäischen Union geschlossen wird, von allen EU-Staaten anerkannt werden muss. Das ist unabhängig davon, ob die Ehe für alle im jeweiligen Land erlaubt ist oder nicht. Hintergrund ist, dass eine Nichtanerkennung der Ehe das Recht auf Freizügigkeit und Aufenthalt verletzt. Das regelt, dass EU-BürgerInnen in jedem Mitgliedstaat leben können. Und das auch als verheiratetes Paar.
Neuigkeiten, Neuigkeiten.
In England ist die Pille danach jetzt kostenlos erhältlich. Das schreibt das Deutsche Ärzteblatt. Seit Ende Oktober kann man sich das Notfallverhütungsmittel in jeder Apotheke rezeptfrei abholen. Die sozialdemokratische Labour-Partei setzt damit ihre Ankündigung aus dem März um. Ziel sei es, die HausärztInnen mit dieser Maßnahme zu entlasten und folglich mehr Zeit für andere PatientInnen einplanen zu können.
Neuigkeiten, Neuigkeiten.
In Italien ist ein gesonderter Straftatbestand für Femizide eingeführt worden. Das schreibt der Deutschlandfunk. Das italienische Parlament hat sich Ende November für lebenslange Haftstrafen bei Femiziden ausgesprochen. Ministerpräsidentin Giorgia Meloni bezeichnet das neue Gesetz als ein wichtiges Zeichen gegen die Barbarei der Gewalt an Frauen. Allein in diesem Jahr ist es in Italien zu etwa 85 Femiziden gekommen.
Neuigkeiten, Neuigkeiten.
Im Profifrauenfußball steigen die Fälle von Kreuzbandrissen rasant. Das berichtet ZDF heute. Eine Studie hat ergeben, dass das Kreuzband bei Frauen etwa viermal häufiger als bei Männern reißt. Die Forderung nach einer vermehrten geschlechtsspezifischen Forschung wird nun immer stärker. Diese ist in den letzten Jahren nämlich stark vernachlässigt worden. Allein die deutsche Bundesliga zählt aktuell 16 Verletzungen. Das liegt auch an den stark gestiegenen Anforderungen im Frauenfußball.
Kannst du ausnahmsweise heute länger noch da sein? Dann kommst du halt mal morgen verkatert zur Arbeit. Wir sehen uns eh so selten und das ist die Wahrheit. Das ist die Wahrheit. Hast du ein bisschen Bargeld? Ja, ich paypalle dir, damit du ja nicht deine letzten Euros verlierst. Digicamps und Drehzeug haben wir im Visier und wir schließen Wetten ab, wer heute noch seinen Schlüssel verliert. Du trägst denselben Gürtel wie ich, hast du mir den nachgekauft? Schon okay, du darfst das, weil er steht dir auch. Willst du die nächste Runde oder wie sieht denn die Lage aus? Sieht so wie du vom Nachbartisch dir den Tabak. Das ist alles nur geklaut, das ist alles gar nicht meine. Ihr dreht mir die Kippen, weil ich kann das nicht alleine. Irgend so ein Indie-Boy zeigt mir seine Songs und ich mach sie wieder leise, weil die sind scheiße. Kannst du aus uns zwei Seiten länger noch da sein? Dann kommst du heute mal morgen verkatert zur Arbeit. Wir sehen uns eh so selten und das ist die Wahrheit. Das ist die Wahrheit. Kannst du aus uns zwei so heute länger noch da sein? Dann stolpern wir zusammen in die nächste Bar rein. Trinken dann nur ständig teuer Geld, haben wir gar keins. Kannst du aus uns zwei so heute länger noch da sein? Lässt dann immer wieder über diese zwei, drei Leute.
Schalt deine Ex halt auf, dann zieh ich beide Fäuste.
Typen sind wir keine Freunde.
Und egal wohin wir kommen mit der ganzen Meute.
Ey, ja, Mann, komm auch gleich noch.
Wir rücken zusammen, sitzen zu acht auf einer heurigen Bank. Und du Ex und ich feuer dich an. Keine Ahnung, was noch geht, ja, wir schauen spontan.
Hauptsache, wir sind draußen, hab keinen Bock auf Langeweile.
Brauche keinen Typen, weil ich schlaf lieber alleine.
Irgend so ein Gangster-Rapper freestylt seine Parts und ich sag ihm, sei mal leise,
weil die sind scheiße. Kannst du aus uns zwei Seite länger noch da sein? Dann kommst du heute mal morgen verkatert zur Arbeit. Wir sehen uns eh so selten und das ist die Wahrheit. Das ist die Wahrheit. Kannst du aus uns zwei so heute länger noch da sein? Dann stoppen wir zusammen in die nächste Bar rein. Trinken dann nur Sterne, ist voll Geld, haben wir gar keins. Kannst du aus uns zwei so heute länger.
Laufen eignet sich super, um den Kopf nach einem stressigen Tag frei zu bekommen. Ich selbst bin zugegeben nicht die stärkste Läuferin, aber dieses Runners High, von dem alle reden, das macht mich doch neugierig. Aber sobald die Tage dunkel werden, bedeutet Laufen für viele Frauen auch noch was anderes. Angst vor Belästigung. CT-Reporterin Jette Heyer kommentiert.
Ich liebe das Laufen. Das Gefühl, den Wind im Gesicht zu spüren, den Rhythmus der eigenen Schritte, an die eigenen körperlichen und mentalen Grenzen gehen, endlich den Kopf frei bekommen. Doch sobald der Winter und die dunkle Jahreszeit näher rückt, wird der Sport für viele LäuferInnen zum Albtraum. nicht wegen des Wetters, sondern wegen der Angst vor Belästigung. 92% der Frauen fühlen sich unsicher, wenn sie nachts alleine laufen gehen. Das hat eine Studie aus dem Jahre 2023 von Adidas herausgefunden. Selbst am helllichten Tage ist man nicht sicher. Ein Mann auf dem Fahrrad, der einem einen Spruch zuruft, Autos, die hupen oder Männer, die starren. Ist mir alles schon passiert. Aber wie wird es erst, wenn es dunkel ist, wenn weniger Menschen unterwegs sind, die einem helfen können? Diese Frage stellt sich in der Regel kein Mann, wenn er im Dunkeln laufen geht. Es geht sogar so weit, dass ich meine Läufe so plane, dass ich nur im Hellen laufen gehe und die Dunkelheit vermeide. Das ist neben der Uni meist nur am Wochenende möglich. Für jemanden, der dreimal die Woche trainiert und dann nur am Wochenende gehen kann, ist das eine enorme Einschränkung. Das Laufen, das mir sonst den Kopf nach einem stressigen Unitag frei macht, fühlt sich plötzlich nach einem Risiko an, das ich ständig abwägen muss. Nur weil einige Männer keine Selbstkontrolle haben, müssen Läufer in ihre Trainingspläne ändern und ihre mentale Gesundheit hinten anstellen. Für viele LäuferInnen bedeutet sicheres Laufen im Winter in Gruppen und meist auch nur, wenn männliche Begleitung dabei ist, denn dann fühlt man sich erst sicher. Dazu kommt noch, dass viele Laufstrecken schlecht oder gar nicht erst beleuchtet sind. Auch die Kleidung wird zur Sicherheitsfrage. Frauen machen sich darüber Gedanken, was sie anziehen, wenn sie laufen gehen. Am besten ein Pullover, damit man die Kapuze über den Kopf ziehen kann, um möglichst männlich auszusehen. Möglichst keine enge Kleidung, dann wird einem auch nicht hinterhergerufen. Oder die Haare in einen Dutt binden, damit dir keiner daran ziehen kann. Lieber den Standort mit einer Freundin oder den Liebsten teilen, damit sie wissen, falls etwas passiert, wo man ist. Besser keine Kopfhörer ans Ohr stecken, damit man hört, wenn jemand hinter einem ist. Vielleicht doch besser einen Pfefferspray einpacken, nur für den Notfall. Das ist die Realität der meisten Frauen. Wie ein Fallbeispiel des Spiegels deutlich macht, indem die Autorin schildert, wie sie ihren Lauf bewusst einschränkt aus Sicherheitsgründen. Ich als Frau würde niemals auf die Idee kommen, einem Mann hinterher zu pfeifen, während er Sport treibt oder etwas anderes. Was gibt Männern also das Recht, Frauen so herablassend zu behandeln? Nichts. Absolut gar nichts. Doch solange dieses Verhalten toleriert wird, bleiben Laufstrecken kein sicherer Ort für Frauen. Es ist an der Zeit, dass sich etwas ändert, damit Laufen für Frauen Spaß bedeuten kann und nicht Furcht.
Das war ein Kommentar von Jette Heyer. Ich finde, jetzt darf es so langsam richtig festlich und cozy werden. Neben einem warmen Getränk und einer kuscheligen Decke ist da ein bisschen entspannte Musik auch ein absoluter Muss, finde ich. Und unser Fiktivrit
Ich finde, jetzt darf es so langsam richtig festlich und cozy werden. Und neben einem warmen Getränk und einer kuscheligen Decke ist ein bisschen entspannte Musik auch absoluter Muss. Unser Fiktiv-Retro-Sex-Song-Experte und DJ Indiana George hatte einen besonders heißen Tipp für euch.
Sex-Song.
Herzliche Wintergrüße von eurem DJ der Herzen und Jäger der verlorenen Schätze. Ich habe euch heute Ian Dury mitgebracht mit Wake Up and Make Love With Me. Der Song hat eh schon so einen geschmeidigen, festiven Groove. Und hinzu kommt, dass Ian vom Gift for Womankind singt. Da wollen wir heute mal nicht so exklusiv denken. An dem Geschenk darf sich mit Sicherheit jeder bedienen, der Interesse hat. So very rude. I'll go and get the post and make some tea and toast. You have another sleep, love. It's me that needs it most. Wake up and make love with me. Wake up and make love. Wake up and make love with me. I don't wanna make you, I'll let the fancy take you. And you'll wake up and make love.
Für unser Glossar zum Hören hat uns Fiktivreporterin Pia Ostermann heute einen absoluten Zungenverknoter mitgebracht. Ich versuch's gar nicht erst, sondern lass euch das einfach von ihr erklären.
Das X und Y.
Wenn ich mich abends hinsetze, um einen Film anzuschauen, dann ist meine Auswahl nahezu grenzenlos. Aber egal, bei welchem Genre ich dann am Ende lande, da gibt es irgendwo in der Story eine Frau und einen Mann, zwischen denen eine Beziehung entsteht. Es gibt zwar mittlerweile eine Handvoll queerer Filme und Serien, allerdings scheint es so, als gäbe es kein Entkommen, wenn es um die Darstellung von Heterosexualität in Medien geht. Und gerade diese Heteronormativität kann in der Findung der eigenen Identität im Wege stehen. Wenn Menschen nämlich nicht wissen, dass es eine andere Option gibt, als die hetero zu sein. Und genau das beschreibt das Konzept der Zwangsheterosexualität. Sie besagt, dass Heterosexualität nicht natürlich ist, sondern dass diese allen Menschen in einer heteronormativen Gesellschaft aufgezwungen wird. Das passiert beispielsweise durch das Ignorieren queerer Personen und der Benachteiligung. Oder eben durch eine nicht gegebene Repräsentation von queeren Identitäten in den Medien, wie etwa im Film. Das Konzept hat Adrienne Rich in ihrem Essay Compulsory Heterosexuality and the Lesbian Existence beschrieben. Rich spricht davon, dass es einen gesellschaftlichen Glauben gibt, der Frauen in jeder Kultur glauben lässt, dass sie eine angeborene Präferenz für romantische und sexuelle Beziehungen mit Männern hätten. So sei das Hingezogenfühlen zu Männern nicht natürlich, sondern gesellschaftlich anerzogen. Dafür steht in ihrer Argumentation nicht das biologische Geschlecht im Vordergrund, sondern sie arbeitet die sozialen Begebenheiten heraus, wieso Frauen in der Vergangenheit männliche Partner gewählt haben oder wählen mussten. Heterosexualität ist nach Rich eine politische Institution, die patriarchale Ansichten unterstützt. In dieser würden Männer Frauen in der Gesellschaft dominieren. Aber auch Männer können von Compulsory Heterosexuality betroffen sein. Das Konzept zeigt, wie wichtig queere Medien sind, damit sichtbar gemacht wird, dass es nicht nur eine Sexualität gibt und Liebe in verschiedenen Formen vorkommt.
Ich versuch's jetzt doch. Also Compulsory Heterosexuality. Na also, noch ein Fremdwort, hinter das wir ein Häkchen machen können.
Cause the feeling makes me weak.
Und das war's auch schon wieder mit Fiktiv für dieses Jahr. Unglaublich, oder? Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Wir vom Fiktiv-Team wünschen euch richtig schöne und erholsame freie Tage in den nächsten 2 Wochen. Wir hören uns Anfang des nächsten Jahres wieder. Also lange auf uns warten müsst ihr gar nicht. Im neuen Jahr starten wir mit der Reihe, in der wir Cassie hier von CT bei ihrer Brustverkleinerung begleiten. Das wird also schon mal richtig spannend. Bis dahin wünsche ich euch jetzt aber erstmal einen wunderschönen Abend, eine gute, entspannte Weihnachtszeit oder was auch immer ihr feiert und ho, ho, ho.
Christmas für die Bitches, ey, was